Die Info, das ist eine Episode, die wir als Webinar aufgenommen haben. Wir möchten die Inhalte aber nicht euch enthalten und somit bekommt ihr die Inhalte auch als Podcast. Viel Spaß. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem China-Webinar im Mai zum Thema Ihr Produkt für China und den Weltmarkt. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Peter Eisenschmidt, Wirtschaftsförderung hier im Standort Hannover, Hannover Impuls, dort verantwortlich für das Thema Internationalisierung. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich freue mich natürlich, dass wir hier wieder gemeinsam dieses Webinar in Kooperation mit dem China-Team, mit Xiaolong durchführen können und natürlich mit unseren heutigen Experten, die dabei sind, die ihre Erfahrungen zu einem sehr wichtigen Thema heute teilen werden, zu einem wichtigen Markt, der sich weiter verändert, gerade in diesen Zeiten. Insofern das von meiner Seite. Nur noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Übernächste Woche endlich wieder die Hannover Messe bei uns hier in Hannover. Wir sind in Halle 5 natürlich auch vertreten. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort besuchen. Wir haben sehr guten Kaffee und natürlich haben wir endlich wieder eine sehr wichtige Industriemesse hier in Hannover nach dieser Corona-Pause. Das von meiner Seite. Jetzt geht's los. Der Moderator heute Morgen ist natürlich Xiaolong. Xiaolong, die Bühne gehört dir. Bitteschön.
Danke dir, Peter. Und danke auch an Hannover Impuls, mit der wir kooperieren konnten seit 2020. Und Begrüßung auch von mir an die lieben Zuhörer. Schön, dass Sie alle sehr zahlreich erscheinen sind. Und mein Name ist Xiaolong Hu. Ich bin Geschäftsführer von China Team, einer Boutique-Beratung für deutsche KMU zum Thema China. Heute bin ich Ihr Moderator und ich freue mich insbesondere, dass trotz gestern sicherlich eine lange Party wegen Gewinnung von Europa League, Fußball-Europa League von Frankfurt, dass dennoch alle so zahlreich erschienen sind. Und Sie können heute sehr stimmenschonend dabei sein und einmal zur Erklärung von der Technik. Und Sie können gerne Ihr Mikrofon stummschalten während der Sendung. Und wir nutzen Microsoft Teams. Falls Sie Kommentar und Fragen haben, können Sie gerne in Chat aufschreiben. Wir können dann Ihre Kommentar dann an unsere Experten weitergeben. Und wir werden auch heutige Sendung aufnehmen. Diese Sendung stellen wir wie gewohnt als Video auf YouTube und auch als Podcast Ihnen zur Verfügung. Zum Thema China, Ihr Produkt für China und den Weltmarkt. China ist weit, aber doch sehr präsent und insbesondere für die deutsche Wirtschaft. Und wir verstehen, dass die Bedeutung Chinas wird auch mit der Zeit immer wichtiger für deutsche KMU. Und heute haben wir ein Thema ausgesucht. Es geht um Produktentwicklung und gegebenenfalls auch geht es um Innovation am Standort China und wie die Bedeutung von Produktentwicklung am Standort China für die deutschen KMU ist. Dazu haben wir eine Branche ausgesucht, stellvertretend für die Industrie von Deutschland. Wir haben die Maschinenbaubranche ausgesucht und beschäftigen damit, was sind die Herausforderungen und die Erkenntnisse aus der Maschinenbaubranche. Und wir haben dafür Experten für Sie eingeladen. Und das können Sie jetzt in der Agenda gleich anschauen. Wir haben einen Fachvortrag zum Thema neuer Maschinenbau. Was sind die Ausrichtungen für Maschinenbau für die Zukunft in Bezug auf China? Und dann in der meisten Zeit von unserer Sendung ist eine Panel-Diskussion für Sie vorbereitet. Wir haben insgesamt drei Gäste live aus China und einen Gast aus Deutschland für Sie organisiert, dass Sie sozusagen Informationen aus erster Hand bekommen können. Und ja, jetzt steigen wir gleich in die Sendung ein und inhaltliche Teil ein. Und zuerst möchte ich Ihnen Herrn Martin Mittendorf vorstellen. Und ich habe Herrn Mittendorf eingeladen als erfahrener Berater und Maschinenbauexperte, ohne zu wissen, dass der Mittendorf eigentlich auch selber eine Station in China verbracht hat. Umso besser ist das. Ich freue mich sehr, Herr Mittendorf. Und als Diplom-Ingenieur Maschinenbau haben Sie ja lange Zeit in der Leitungsfunktion für verschiedene Industrie gearbeitet, bevor Sie heute als Partner bei Vollmar und Chef Zick als Berater tätig sind und sie unterstützen Maschinenbauunternehmen für die Zukunft, sich aufzurüsten und mit strategischen Ansätzen und Managementmethoden, die sie mitbringen. Was mich aber sehr interessiert ist, bevor Sie Ihren Vortrag starten, was ist eigentlich eine Hybrid-Denkweise?
Eine hybride Denkweise ist etwas vor dem Hintergrund unseres heutigen Gespräches, dass ich mal so beschreiben würde, dass es eben nicht eine deutsche oder eine chinesische Denkweise wäre, sondern eine Kombination. Und bezogen auf unsere Arbeit bei V&S wäre das eine Denkweise, die sich versucht, nicht auf eine Methode, ein Denkmodell, eine Überzeugung oder einen Satz von Glaubenssätzen zu verlassen und zu fokussieren, sondern offen zu bleiben, sodass Eindrücke und Impulse, die aus der Umwelt auf eine Unternehmung, auf eine Organisation einwirken, vorurteilsfrei verarbeitet werden können und zu verschiedenen Ergebnissen führen können, wenn es zu verschiedenen Situationen kommt, dass also Schema-F-Reaktionen vermieden werden. Das ist eigentlich der Zweck von so einer hybriden Denkweise, wie wir sie so im Beratersprech mal vor uns hertragen. Das ist dann hoffentlich etwas sehr Pragmatisches.
Dann freue ich mich auf Ihren Vortrag. Die Bühne gehört Ihnen.
Vielen Dank. Ich will mal teilen. Und eben in der Probe hat es geklappt mit dem Teilen. Jetzt brauche ich Feedback von Ihnen, ob es geklappt hat. Können Sie es sehen? Sehr gut.
Ja, ja.
Das Briefing mit Xiaolong Hu hat am Anfang mich darauf verwiesen, dass ich einmal schildern soll, wie sich aus meiner Erfahrung und aus meinen Beobachtungen in den verschiedenen beruflichen Stationen die Zusammenarbeit und das Arbeiten mit, an und in China dargestellt und entwickelt haben. Und aus meiner Beobachtung und Erleben heraus war da natürlich zunächst mal eine Phase der Annäherung. Und da war für mich rückblickend auffällig, dass die chinesische Öffnung von vornherein und immer ganz offiziell eine langfristige Strategie dargestellt hat. Und dass die Reaktion rückblickend, die in der deutschen Wirtschaft zu beobachten war, häufig eher kurzfristiger auf trat und erschien und dass das ein bisschen tastend war. Es gab natürlich erst einmal den Gedanken, nach Best-Cost-Country-Logik eine Beschaffung lokal aus China zu realisieren. Und dann wurde nach den ersten Erfolgen diese Beschaffung vertieft und es kam zügig zu einer Lokalisierung eigener Produktion. Aber mit dem Fokus auf konventionelle Kostensenkung. Und darin liegt ein Problem, meiner Meinung nach. Es wurde nach der Lokalisierung der Produktion sogar der chinesische Absatzmarkt ernsthaft ins Auge gefasst. Das kam zu einer Euphorie, eine Gold Rush-Stimmung, könnte man sagen. Und es kam wegen Gold Rush zu einer gewissen Hektik. Da würde ich sagen, kam notwendigerweise eine Ernüchterung, weil beobachtbar war, dass Absatz stockt, dass die Stabilität von Produktionsumfeldern nicht den Erwartungen entsprach und dass die Margen unbefriedigend blieben. Und das setzt dann ein und führt über in eine Phase der Reflexion. Das ist die Voraussetzung für eine Anpassung. würde ich sagen. Und in der Phase der Reflexion hat eine interessante Veränderung stattgefunden, und zwar bei der Art, wie man sich fragt, was passiert da eigentlich? Die Frage nach dem, wie können wir das machen? Wie müssen wir da vorgehen? Wie geht das? Die tritt in den Hintergrund. Und die Frage nach dem, warum ist etwas, wie es ist? Und wer kann das mit uns behandeln? Wer kann dieses Problem lösen? Wer kann das meistern? Diese Fragen traten in den Vordergrund. Und das halte ich für wesentlich im Rückblick für eine Verbesserung in der nächsten Stufe und in der nächsten Phase. Das Wie trägt in sich den Keim der Übertragung, das Copy-Paste, das deutsche Verhältnisse einfach auf China anwenden. Das ist weder in China noch in irgendeinem anderen ausländischen Land der erfolgsversprechende Ansatz. Und der musste überwunden werden. Und das führt dann dazu, dass man erkennt, wir müssen die Kunden, die wir dort haben, aber auch unsere Kunden, die wir hier behalten und haben, in ihrem kulturellen Kontext deuten. Das heißt nicht einfach nur nach, was braucht er, sondern warum braucht er das, wie formuliert er das, warum formuliert er das, wie er das tut. Das sollte besser verstanden werden. Man kann es nicht vollständig verstehen, aber es muss der Wunsch entstehen, das zu unternehmen. Und das kann man dann so beschreiben als die Eigenheiten eines Marktes wirklich verstehen zu wollen und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck zu behandeln. Und was passiert dann? Na, für den Maschinenbau kann ich zumindest sagen, für andere Branchen bin ich nicht so auskunftsfähig. Für den Maschinenbau kann ich sagen, dass die recht häufig in Deutschland anzuwendende Neigung zum Overengineering, dass die überhaupt erstmal eingestanden wurde. Man hat erkannt, da schießen wir häufig übers Ziel hinaus. Selbst auf unseren Heimatmärkten, aber erst recht in China und für den asiatischen Markt. Und der Versuch, das durch deutsche Konstrukteure aus Deutschland zu ändern, begann. Aber es führt zu einer weiteren Lernkurve, zu einer neuen Phase in der Lernkurve. Und man erkennt, dass auch das nur mittelprächtigen Erfolg bringt. Und dieses Umdenken, was da begonnen hat, das führt dann zu einem anderen Handeln. Und das Wesentliche daran, was ich da wahrnehme, was sich geändert hat, ist, dass sich das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie wandelt. Nämlich die Dominanz Deutscher, in unserem Fall Zentralen und Headquarters, die sinkt zugunsten einer Dezentralisierung, die es erlaubt, den lokal Verantwortlichen und den lokal handelnden Personen Entscheidungen zu treffen, die stimmig und passend sind und die zügig umsetzbar sind. Und nicht zu warten auf Entscheidungen aus der Zentrale, die dann nach langem Kreisen endlich zu irgendeiner Festlegung oder Vorgabe führen. Das heißt, da hat sich gewandelt, die Haltung hin zum Rahmen setzen, statt zum Wunsch fernsteuern zu können. Und das würde ich als eine pragmatischere Balance bezeichnen. Was das zur Folge hat, ist, dass die lokalen Ressourcen entfesselt werden. Die lokalen Ressourcen, das sind halt im Fall des Maschinenbaus sowohl die Produktions- und Beschaffungskräfte und Ressourcen als auch die Konstrukteure, die konnten plötzlich effizient und effektiv zugleich wirken. Und das Ganze hat stattfinden können, weil detailversessenes, perfektionistisches Kostendenken aus der Zentrale heraus zurückgegangen ist zugunsten einer eher unternehmerischen Bewertung. Damit hat sich also der Mindset gewandelt. Die Haltung zum Thema Agieren in China für China, aber auch für die Welt, die Haltung hat sich gewandelt. Und zwar, wie ich finde, grundsätzlich und als Erfordernis für dauerhaften Erfolg. Und was man daran zusammenfassend sagen könnte, da hat ein Wandel von Augenhöhe stattgefunden und eine Partnerschaftlichkeit dominiert. Und dass die unvermeidlichen Rückschläge nicht mehr als das potenzielle Ende eines solchen Engagements gedeutet werden, sondern eben einfach nur noch als Dellen behandelt werden, die man abwettern und ertragen muss, damit es weitergehen kann. Man könnte das beschreiben als eine explorative Haltung. Es wird erprobt, nicht herumprobiert, erprobt systematisch, aber mit einem pragmatischen Ansatz, der eine Agilität zur Folge hat, die nicht methodenbasiert schwurbelig daherkommt, sondern hemdsärmelig und bodenständig, aber als Gegensatz zum Planungsperfektionismus typisch deutscher Ausprägung funktioniert. Planungsperfektionismus ist fatal. Immer und erst recht, wenn man aus Deutschland für China handelt und oder zu handeln vorgibt. Das heißt, der Kontrollwunsch weicht einem Realismus, würde ich sagen. Und damit, was Produkte angeht, wandelt sich ganz deutlich spürbar die Rolle von Konstruktion. Von einer einfachen Anpasskonstruktion als erste Phase des Eingeständnisses, wir haben das nicht im Griff aus Deutschland für China und für Asien, wurde eine Konstruktion, die auch Entwicklung betreiben durfte, nicht mehr nur Anpassung. Und damit konnte sie zum Erfolgstreiber werden, weil die Produkte eben nicht mehr übertragen, sondern entstehen. Und zwar vor Ort, aber eben nicht mehr nur für die regionalen Märkte, sondern mittlerweile eben auch schon für globale Märkte. Und damit sind wir dann schon an dem Punkt, wo ich versuche, in die Zukunft zu blicken. Nach meinem Verständnis ist das jetzt etwas, was sich stabilisiert hat, wo man sagen kann, dass vermutlich und allem Eindruck nach Entwicklung den Fokus immer stärker auch auf Innovation legt, wenn wir über chinesische Produktions- und Entwicklungsstandorte reden, kommt das Moment der Innovation immer stärker in den Vordergrund und nicht mehr einfach nur das Auskonstruieren, das zu Ende entwickeln. Und das findet eben in Netzwerken statt und nicht mehr nur in bilateralen Beziehungen. Da kommen immer mehr Partner und Player mit rein, andere Standorte der Unternehmen, aber eben auch Zulieferer, die eben in partnerschaftlichen Netzwerken eingebunden werden. Und das bedeutet, dass das Ganze sehr viel aufwendiger zu justieren wird. Das Justieren solcher Netzwerke, das wird künftig die Arbeit darstellen und nicht so sehr das Kontrollieren der Arbeit einzelner Standorte aus einer Zentrale heraus. Wir beobachten, dass die Toleranz gegenüber Rückschlägen dabei gestiegen ist, weil man erlebt hat, wenn man das Justieren in einem Netzwerk organisiert und nicht mehr versucht, zentral zu kontrollieren, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Erfolgsgeschwindigkeit der Anpassung viel höher. Und deswegen kann man auch entspannter auf Rückschläge blicken und sie abwettern. Das Ganze geht einher mit einer neuen Sachlichkeit. Die Emotionalität, die Euphorie, aber auch die Ernüchterung haben sich reduziert und sind einer nüchterneren Betrachtung gewichen, die aber von einer grundsätzlich wohlwollenden Haltung geprägt ist. So mein Eindruck, meine Beobachtung. Und das gibt den Raum für eine stärkere Gewichtung strategischen Handelns. Denn es ist zu erwarten, das beobachten wir im Moment gerade mal hier bei uns vor der Tür, dass globale Turbulenzen zunehmen. Und im Moment gibt es keinen Grund für Optimismus, dass das deutlich abnimmt. Das heißt, man wird sich darauf einstellen müssen, damit umzugehen. Und das wird dann eben nicht mehr den Charakter schwarzer Schwäne haben, sondern zu einem Alltagseffekt werden. Und dabei, das wäre dann so mir ganz persönlichen Anliegen, ist alles das, was man so aus AG-Kontext kennt, also eine Quartalsorientierung, eine kurzfristige Erfolgsfokussierung ist hinderlich. Und in dem Maße, wie man das in einer unternehmerisch langfristigen Perspektive weichen lassen kann, steigen die Chancen, dass alle Beteiligten daran Vergnügen haben, weil man gemeinsam Erfolg hat. Soweit im Schweinsgalopp meine Beobachtungen und Anmerkungen zum Thema. Und dann bin ich jetzt gespannt auf Fragen und vor allen Dingen auf Kommentare und natürlich die Diskussion mit den anderen Teilnehmern.
Besten Dank, Herr Mittendorf, für den wertvollen Beitrag und auch gleichzeitig Öffnung für die Diskussion. Und ich finde besonders wertvoll, weil Sie ja auch selber in China für Maschinenbauunternehmen tätig waren und jetzt mittlerweile in der Zentrale von Maschinenbauunternehmen als Berater tätigen. Insofern haben Sie ein Marktverständnis, aber gleichzeitig einen gesunden Abstand zu dem Thema. Und ich denke, unter den Zuhörern haben wir hier viele Personen, die in der Zentrale arbeiten. Insofern, das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Bevor Sie von der virtuellen Bühne schon runterkommen, da möchte ich den Gast J bitte. Sie haben eine Wortmeldung. Vielleicht können Sie mit vollen Namen und Firma nochmal angeben, bevor Sie da Ihre Frage oder Kommentar bei uns nochmal positionieren können. Jetzt ist die Wortmeldung weg. Und gut, Herr Mittendorf, meine nächste Frage geht auch erstmal an Sie. Sie haben ja konkret beschrieben, wie die Entwicklung der China-Strategie oder China-Haltung in der Zentrale ist. Und das ist natürlich schön, dass Sie das beobachten. Es gibt ja aber konkrete Treiber. Das ist der Markt. Der Markt erfordert das. Und können Sie aus Ihrer Beratungstätigkeit sagen, was sind die typischen Produktfunktionen und Merkmale, die man marktspezifisch anpassen muss?
Nach meinem Eindruck wird häufig der Erfolgspfad beschritten, wenn man Produkte, die hochverdichtet sind in ihrer Funktionalität, ein bisschen entzerrt. Wenn also ein Erzeugnis sehr viele Funktionen in sich vereint, die man auch funktional trennen könnte. Ein Beispiel bei der Landmaschinentechnik gibt es also Maschinen, die wir da produziert haben, die den Kartoffelrodeprozess in sehr vielen Schritten zusammengefasst haben. Und das ist ein Merkmal deutscher Produktionsbedingungen. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Aufteilung in die ursprünglichen funktionstragenden Maschinen hilfreich war, gerade für den Markteinstieg. Die Beobachtung, die dahinter steckt, oder die Erklärung, die dahinter steckt, war die Qualifikation im Vergleich zu deutschen Facharbeitern der Anwender dieser Maschinen konnte nicht vorausgesetzt werden. Aber es gibt eine extrem hohe Lernbereitschaft und eine sehr hohe Bereitschaft, sich in die Funktionalitäten einzuarbeiten. Und deswegen alles, was ein Produkt dem Anlernen der Bediener zugänglicher macht, die Einstiegshürden des Produktes in seiner Bedienung und Nutzung senkt, alles das hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Und dann kann man nach und nach die Funktionalitäten aufbauen. Aber auf jeden Fall muss die Zugänglichkeit der Funktionalitäten ein besonders hohes Maß haben im Vergleich zu dem, was man vielleicht in Deutschland gewohnt ist, anbieten zu können, wo Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit der Funktionalitäten und Verständlichkeit der Abhängigkeiten nicht so im Vordergrund stehen müssten. Und wenn wir ehrlich sind, das ist mittlerweile auch in Deutschland ein Trend. Die Facharbeiter sind ja eine Kategorie auf dem Rückzug. Und auch hier merken wir immer stärker, dass Klienten ihre Produkte daraufhin umgestalten, was natürlich durch die Leistungsfähigkeit von Software heutzutage erheblich erleichtert wird.
Über die Differenzen der verschiedenen Märkte und Anforderungen in verschiedenen Märkten kann unser nächster Gast, glaube ich, ein Lied davon singen. Und ich würde Ihnen als nächstes den nächsten Gast, Herr Clement, vorstellen. Und Herrn Markus Clement, genau. Herr Markus Clement gestaltet das Wachstum von EMA-Gruppe in China seit 15 Jahren, seit 2008. Und ich habe den Genuss, Herrn Clement in der Zeit in einigen Thematik zu unterstützen. Und heute ist er CEO an der EMA-Gruppe in China und verantwortet drei Standorte in Taizhan, in Jintai und in Chongqing und unterstützt die EMA-Gruppe als ein aktives und ein wichtiges Mitglied in dem globalen Netzwerk. Herr Clement, danke, dass Sie heute aus Shanghai eingeschaltet sind. Und eine Frage, sind Sie noch in den Lockdown oder sind Sie schon raus?
Hallo, Hohu, hallo in die Runde. Ich bin in Shanghai, wie Sie sagen, ja, und nach wie vor im Lockdown, auch wenn er, wenn man vielleicht mittlerweile sagen könnte, etwas gelockert ist. Die etwas Lockerung bedeutet in dem Fall, ich darf wieder vor die Tür und auch auf die Straße. Aber auch für weiter reicht es nicht und auch nur zu Fuß oder mit dem Rad, aber nicht motorisiert. Das braucht noch ein bisschen. Aber danke der Nachfrage.
Super. Und meine fachliche Frage, die nächste Frage geht es an Sie, auch gefolgt von der Kommentar von Herrn Mittendorf. An Sie, Herr Clement, welche Kundenanforderungen sind in China für Ihre Produkte abweichend von der in Europa?
Ja, vielleicht zu unserer Kundenbasis. Ich denke, die beschreibt sich im Wesentlichen durch drei Säulen. Die erste wäre traditionell die chinesischen Staatsbetriebe, ja, die wir von Anfang an bedienen, dicht gefolgt von den Joint Venturen, die in China über die Jahrzehnte gegründet wurden, bis hin dann jetzt zum jüngsten und mittlerweile fast stärksten Segment bei uns in die chinesischen Privatiers. Und vielleicht zwei Beispiele in dem Zusammenhang, die auf alle recht gut zutreffen, ist das eine, die Lastenhefte, die wir bekommen, die wir sehen, wenn wir sie bearbeiten dürfen, dann sind die nicht starr und in Stein gemeißelt, sondern in aller Regel Verhandlungsmasse bei all den drei Segmenten, ja, was ich jetzt aus meiner Europa- oder Amerika-Erfahrung nicht so wiedergeben kann. Und das Zweite, in dem Zusammenhang ist natürlich maximale Digitalisierung. Also Digitalisierung von der Anfrage, wie ein Angebot ausgearbeitet wird, das passiert nicht mehr nur in PDF oder auf Papier, wenn man so möchte, sondern das treibt auch sehr stark eine digitalisierte, simulierte Shopfloor-Planung mit sich, die sich dann durch den ganzen Projektzyklus mehr oder weniger fortschreibt, mit allem, was das heutige IoT zu bieten hat. Nicht nur das, was wir selber aus der Gruppe mittels Aetna betreuen und uns selber entwickeln, sondern auch allen äußeren Einflüssen, die unsere Kunden mit sich bringen. Das heißt, es wird wirklich, die Digitalisierung stülpt sich hier über alles drüber. Und im Sinne der Geschwindigkeitserhöhung im Gesamtkontext unserer Arbeitsweise ist das was ich hier so stark empfinde und sehe, was ich bis Datum in der Masse noch nicht weltweit sonst wo erlebe.
Danke für Ihre Antwort und gerne erinnere ich die Gäste heute, wenn Sie Fragen und Kommentare haben, nutzen Sie die Chat-Funktion. Als nächstes möchte ich gerne einen dritten Gast von heute uns vorstellen, also Ihnen vorstellen. Das ist Dr. Michael Jantz. Und Herr Jantz ist schon ein bekannter Gast bei uns in dem Webinar. Der war an unserem der hat an unserem ersten Webinar in Kooperation mit Hannover Impuls teilgenommen. Und er hat in Hannover studiert, so auch die Verbindung zu Hannover. Und dann später Forschungsstationen in Deutschland und in der USA gehabt. Und in China ist er seit 2015. Zuerst hat er für die Konzerne gearbeitet und dann für deutschen Mittelstand. Seit kurzem hat er selber eine Firma gegründet, fokussiert er heute damit auf das Thema Innovation. Und Michael, danke, dass du auch aus Shanghai eingeschaltet bist. Ich glaube, ich erspare die Frage. Alle in Shanghai sind in Lockdown.
Ja.
Genau. Und ich würde dich gerne fragen, weil wir werden heute auch nicht nur an die Lokalisierung von Produkten sprechen. Wir sprechen irgendwann auch über die Innovationstätigkeit und Innovationsrahmenbedingungen. Ich fange mal deutsch an. Bevor man ein Thema anfängt, denkt man alle an Restriktionen und Risiken in der wie ich kenne, in der deutschen Denkweise, dass man sich über die Risiken sich informieren. Zu den Herausforderungen und Risiken gehören eigentlich auch die Normen und Zulassungsanforderungen in China. Und du kennst dich eigentlich in dem Gebiet ganz gut aus. Welche Norms und Zulassungsanforderungen gibt es in China für europäische Produkte, falls man jetzt ganz neu sein Produkt in China verkaufen möchte?
Ja, vielen Dank für die Frage, Xiaolong. Also auch von mir ein Gruß nach Deutschland in die Runde. Und dieses Thema Marktfähigkeit China betrifft ja nicht nur europäische Produkte. Das ist relativ egal. Jedes Produkt, ob es ein chinesisches oder ein ausländisches Produkt ist, muss ja die chinesischen Normen erfüllen. Und an mich kommen auch immer wieder Leute heran und sagen, ja, wir haben doch amerikanischen Standard, deutschen Standard, ISO-Norm. Können wir nicht das vorlegen und wird das nicht in China anerkannt? Nein, es müssen die chinesischen GB, also Guobiao, nationalen Standards erfüllt werden. Die sind je nach Branche, also in einigen Branchen 75% sogar identisch mit den ISO-Standards. Da gibt es auch Normierungsbestrebungen, also internationale Harmonisierungsbestrebungen auf politischer Ebene. Aber es lohnt sich oder man muss es auf jeden Fall tun, im Einzelfall prüfen, ob es Abweichungen gibt zwischen diesen ISO-Normen und den chinesischen GB-Normen. In einigen Normbereichen ist China weiter als Europa oder die anderen oder der Rest der Welt. Also Elektromobilität ist so ein Punkt. China auch als Nation, unspaltbare Nation, ist auch historisch schon vor vielen Dynastien immer bemüht gewesen, im Land einen einzigen Standard zu haben. Das heißt also jetzt auch bei technischen Neuerungen relativ schnell der nationale Standard da. Und das ist dann auch einheitlich. Darunter leiden wir in Europa ja manchmal, dass irgendwelche Ladekabel nicht passen, weil es da viele verschiedene Typen am Markt gibt. Bei anderen Standards, da gibt es in China manchmal ein bisschen Defizite, gerade was so Industriestandards angeht, wo in Deutschland bei bestimmten Produkten oder Vernetzung von Komponenten von komplexen Maschinen, so ein Bus untereinander, wie das kommuniziert, wo das längst Standard ist, das sucht man dann in China manchmal noch vergeblich oder da gibt es irgendwie noch ein bisschen Nachholbedarf. Also das ist nicht ganz einheitlich, aber da muss man auf jeden Fall im Einzelfall reinschauen. Dann gibt es natürlich dieses China Compulsory Certification, also das CCC-Zertifikat, was für etliche Produkte erforderlich ist. Und da muss man dann schauen, das umfasst häufig auch Standards im Backend, die eigentlich freiwillig sind, aber die dadurch dann eben doch irgendwie verpflichtend werden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man ein Produkt nach China bringen möchte, die Standardsituation mal genau zu beleuchten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der jetzt bei der Lokalisierung oder bei der lokalen Produktion für die Firmen einfacher geworden ist.
Ja, danke dir, Michael, für die Vorstellung von den chinesischen Normen oder gültigen Normen in China und für die Gäste, die jetzt in der Zwischenzeit sich eingeschaltet haben. Sie sind hier richtig. Wir sind zusammen zu diskutieren. Es geht um Ihr Produkt für China und für den Weltmarkt, insbesondere zur Maschinenbaubranche. Und ein Kooperationsprojekt zwischen Hannover Impuls GmbH und China Team. Mein nächster Gast ist ein spontaner Überraschungsgast. Und wir haben gestern gemeinsam ein Podcastgespräch aufgenommen. Und das Thema passt wunderbar zur heutigen Sendung. Und daher hat er sich committed für die Teilnahme. Und danke, Alex, dass du Zeit hast. Alex Warszewski und er ist Geschäftsführer von einem spanischen Unternehmen, Sedal in China. Und er ist auch mehr als 10 Jahre mittlerweile mit 2 Stationen in China tätig Und er ist Experte in der Bereich technische Keramikprodukte. Und er wird uns ein Beispiel erklären, wie erfolgreich er ein Produkt, also ein neues Produkt für die Gruppe und in China nicht nur als Business bekommen hat, sondern auch als Produkt entwickeln konnte. Und dieses Produkt geht auch in, als Komponent in Maschinenbau ein. Insofern freue ich mich sehr, Alex, dass du heute Zeit hast. Vielleicht kannst du uns deine Erfolgsgeschichte zu dieser neuen Business und zu neuem Geschäftsfeld für eure Gruppe vorstellen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an die Runde und an die Zuhörer in Deutschland und auch in China. Guten Tag. Wie Xiaolong gesagt hat, ich bin jetzt mittlerweile seit 10 Jahren hier und jetzt in meiner zweiten Station in Südchina. Wir sind ein Unternehmen für die technische Keramik. Unsere Produkte sieht man eigentlich nie, die sind irgendwo verbaut. Und das Beispielprodukt, was Xiaolong meint, ist ein Sensorkörper aus technischer Keramik. Wir haben uns als Unternehmen damals entschieden, unser Produktportfolio zu vergrößern und auch ein neues Geschäft aufzubauen. Und in technischer Keramik haben wir dann einen chinesischen Partner gefunden. Und wir wussten, dass dieser Kunde dieses Produkt benötigt. Und wir haben mit ihm eine Kooperation gestartet. Das heißt, Produkte nach seiner Spezifikation gebaut und dann über die Jahre mit ihm weiterentwickelt und auch ziemlich schnelle Modifikationen gemacht. Also die chinesischen Kunden, wie manche von Ihnen wissen, die erwarten, dass wir sehr schnell reagieren. Das bedeutet, wenn sie irgendeinen Wunsch haben, in 2 Wochen sollte es am besten gemacht werden. Und das ist meistens, muss man da auch dafür wirklich was tun, weil sonst werden die Partner dann sich einen anderen Partner suchen. Das ist wirklich so. Manchmal muss man sich sputen und deswegen haben wir auch die Strategie so gemacht, dass wir viele Iterationsschritte gemacht haben, viele Veränderungen, aber damit der Kunde glücklich ist. Und für uns war das ein Erfolg, weil dieses Produkt ist auch weltweit gefragt und für uns war das ein Sprungbrett. Wir haben das mit dem chinesischen Partner zusammen entwickelt und mittlerweile verkaufen das Produkt in China für viele mehr Kunden und auch weltweit in Europa und auch in den USA. Und ja, das ist ein Erfolgsbeispiel von unserer Seite. Als nochmal als Zusammenfassung Schnelligkeit und wirklich Kunden zuhören und man kann mit chinesischen Kunden etwas entwickeln und dann weiter in der Welt vertreiben. Also das ist möglich, man muss wirklich den Markt kennen, man muss schnell sein und man muss auch tolerant sein, weil aus deutscher Sicht ist das auch manchmal schwierig zu verstehen, okay, warum muss jetzt diese Kleinigkeit geändert werden? Vor 2 Wochen war das nicht wichtig und jetzt auf einmal. Ja, aber mit dieser Erfahrung geht es. Und ja, wenn man auf den Kunden hört, dann eröffnen sich viele Möglichkeiten in China.
Ja, danke dir, Alex, für die Schilderung des Beispiels. Und nochmal ein Hinweis für die Gäste. Sie können gerne stimmenschonend Ihr Kommentar auch in Chat schreiben, Ihre Frage in Chat schreiben, was Sie gestern zu lange für Frankfurt gefeiert haben. Und ich würde gerne darauffolgend an Herrn Mittendorf die nächste Frage stellen. Ist das ein Einzelfall, was der Alex geschildert hat als ein Beispiel? Oder welche Bedeutung sehen Sie, hat China jetzt für deutsche Maschinenbaufirmen und ihre Produktentwicklungstätigkeiten?
Also ich kann Alex nur beipflichten. Die Erwartung an Geschwindigkeit von Reaktionen, die ist sehr hoch. Sie war es immer und das hat sich nicht geändert. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals ändern wird. Also da wird man immer unter Zeitdruck bleiben. Und die entsprechende Bedeutung für die Produktentwicklung, ja, die ist im Maschinenbau, soweit ich das beurteilen kann, steigend. Also das ist kein Plateau, was sich da bildet, sondern der Trend geht dahin, dass die Entwicklungstätigkeiten in China vor Ort an Gewicht zunehmen. Und die Frage, wie man das organisiert und wie eine Organisation sich dafür aufstellt, dass das funktioniert, die ist eine sehr relevante Frage, mit der wir des Häufigeren konfrontiert werden. Also das Verlassen der deutsch-europäischen Sphäre, das stellt gerade im Innovationskontext eine Hürde dar, mehr emotional als organisatorisch, glaube ich. Aber diese Hürde, die finden viele vor sich und arbeiten daran in der einen oder anderen Weise. Und für den Maschinenbau ganz sicher ist das ein erfolgsversprechendes Element. Und das wird auch ja ganz überwiegend so gesehen. Die Frage ist dann eher nach dem, wie beherzt springt man auf so einen Zug, um damit zu fahren. Da gibt es dann eben das, was diese Risikofokussierung, die Deutsche gerne haben, Herr Ruhe hat das ja eben angesprochen, dass diese Risikofokussierung da ein bisschen im Weg steht. Also da wird zu oft die Gefahr gesehen und immer noch die Chance ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Das ist, ja, wenn man kulturpessimistisch drauf gucken wollte, ist das vielleicht einfach so ein Sattheits- und Saturierungseffekt. Aber das ist vielleicht ein bisschen vermessen.
Ja, ich weiß nicht. Das kann vielleicht der Herr Klim da am besten beantworten. Wie ist eigentlich die Funktion Produktentwicklung bei EMAG zwischen Headquarter und China und früher und heute aufgestellt?
Also ich versuche mich kurz zu halten und bildlich am besten. Das war vor Jahren eine Einbahnstraße von West nach Ost, wobei ich jetzt im Osten aktuell stehe. Und heute ist es eine, wie soll ich sagen, eine vierspurige Autobahn in beide Richtungen, ja, was das Thema angeht. Ich denke, das ist, da können wir uns drauf einigen.
Vierspurige Autobahn, das heißt, die Raststätte sind auf beide Seiten oder wie ist das vorzustellen?
Nein. Es ist mit Sicherheit so, dass hier jetzt heutzutage ein Geschwindigkeits, nicht nur im, aber dieses Geschwindigkeitszunahme, von der wir sprechen, das ist ja was, das man nicht nur in China erfährt, sondern wenn wir jetzt die NEVs wieder bemühen, dann ist das ja in diesem Industrieumfeld heute noch viel eklatanter, wie es die Wirtschaft oder wie es die Industrie und auch schon im Speziellen der Maschinenbau über die letzten Jahrzehnte vielleicht gewohnt war. Und insofern, wer da nicht diese Hürden und sag mal wegen mir isolierten Raststätten auf der Seite nicht in die Mitte bringt, sodass die Leute da zusammen dran arbeiten, der wird sich da in Zukunft sehr schwer dran tun, um hier auch global vorwärts zu kommen. Und insofern funktioniert das bei uns wirklich im Schulterschluss innerhalb der Länder, aber viel wichtiger länderübergreifend, sodass die Zeitzonen effektiv genutzt sind, um iterativ dann auch so schnell wie möglich bei den Kunden zu sein. Und ich kann allen Kollegen, die hier gesprochen haben, mit dem, was sie sagen, nur sehr zustimmen, dass all diese Dinge auch wirklich einen positiven Effekt in jeglichem Hinsinn haben, der Unternehmung nur gut tut.
Ja, danke für die Erklärung. Und wenn Sie sagen NEV, das ist ein Bereich, wo wirklich viel Forschung und Entwicklungstätigkeit in China stattfindet, vielleicht auch Innovation. Und eine Frage an Michael hier, wie innovativ ist China eigentlich und welche Rahmenbedingungen sind in China für die Innovationstätigkeit vorhanden?
Ja, China ist viel innovativer als sein Ruf. Also grundsätzlich hat China ja eher so ein bisschen den Ruf des Copycats, Plagiatismus, Vorwürfe. Wenn man ein bisschen reinschaut, kann man das ja auch verstehen, kulturell. Von der Schulbildung her oder von der Historie her muss ja in China immer der Meister kopiert werden. Also es brauchen die Leute eine gewisse Mentor oder eine Führung oder eine Anleitung, um sich da eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Also individuelle Innovationen oder Ideen sind da jetzt, sage ich mal, von der Schule, der Schulung, Schulbildung oder generell gesellschaftlich jetzt nicht so sehr gefördert, aber diese Rahmenbedingungen, die dann politisch auch gegeben werden, die haben halt in den letzten Jahren dazu geführt, dass China doch einen deutlichen Fortschritt gemacht hat in der Innovationskraft. Das hat ja also schon im vorletzten Fünfjahresplan angefangen, vor etlichen Jahren, dass von Quantität auf Qualität umgestiegen wurde. Und der aktuelle Fünfjahresplan, also der 14. Fünfjahresplan als große politische Vorgabe, die sich quasi über alles stülpt, jetzt von 2021 bis 2025, der hat ja Innovation als Kernelement. Also da ist alles innovation driven und es werden alle Aspekte dort als Ziele vorgegeben. Also das geht über den IP-Sektor, Ausbau, der Schutz von geistigem Eigentum, was eben auch für deutsche Unternehmen von großem Vorteil ist, dass da jetzt die Gerichte also auch wirklich Patentverletzungen besser verfolgen und solche Dinge. Dann werden Talente gefördert, explizit Positionen geschaffen, Talente ermuntert, auch innovativ zu werden und eben sich in dem Bereich halt zu entwickeln. Und dazu werden halt auch extrem viel Gelder in Innovationszentren gepumpt, die auch dann eröffnet, tatsächlich eröffnet werden, Ländereien freigegeben. Also dieser Fünfjahresplan, der strahlt in alle Bereiche rein, auch in die Firmen. Also es gibt explizit auch Vorgaben, die Innovationskraft, technologische Fähigkeiten von Firmen fördern durch Incentives und durch viele Maßnahmen. Also das sieht man als Vorgabe und mit dieser Führung sozusagen gelingt dann auch die Innovation, weil das wird dann auch befolgt, also das wird dann auch gemacht.
Ja, danke dir, Michael. Ich glaube auch, China ist nicht mehr ein Land, wo nur kopiert wird, insbesondere wenn man das Beispiel von Alex hört. Alex, nicht abgesprochen, eine spontane Frage an dich. Du hast ja gesagt, ihr habt ein neues Produkt entwickelt und damit habt ihr quasi auch neue Organisation für die Produktentwicklung aufbauen müssen, als Kompetenzzentrum. Was ist dabei dir schwer gefallen? Was lief aber sehr gut? Was lief sehr einfach, so ein Entwicklungsteam aufzubauen?
Also, wir haben ein starkes Team im Headquarter, wobei es ist nur unterstützend tätig da. In China habe ich auch ein gewisses Team schon von Anfang an gehabt. Und in dem Bereich Sensoren zum Beispiel, da mussten wir wirklich nur an technische Leute einstellen, also Techniker, die die technischen Anlagen dann dementsprechend kennen, um dieses Produkt wirklich herzustellen. Weil das Produkt an sich ist sehr einfach, aber da gibt es sehr vieles zu beachten. Und von der Organisation haben wir nur eigentlich im Bereich Technik und Einsteller, aber auch Ingenieure aufgebaut. In der Entwicklung von uns aus war unser Entwicklungsteam eigentlich ganz gut, aber auch hier in China haben wir nur den technischen Direktor, der ist aus Spanien. Aber der war auch längere Zeit in China, über mehrere Jahre. Jetzt durch Covid ist er wieder in Spanien, aber er arbeitet immer noch für das Unternehmen. Und das technische Department sind komplett alles chinesische Kollegen. Und ja, die haben wir weitergebildet bei uns hier im Unternehmen. Und auch wenn wir in weitere Produktbereiche oder Geschäftsfelder reingehen, suchen dann explizit einen Experten in dem Feld. Wir stellen den ein und dann durch unsere Strategie bauen wir dann die Person noch weiter auf.
Basierend auf die auf das Beispiel an Sie, Herr Mittendorf, was denken Sie, was sind die konkreten Hindernisse? Ich kenne ja viele deutsche Maschinenbaufirmen. Was sind die konkreten Hindernisse für deutsche Maschinenbaufirmen und die unter anderem auch KMU sind? Ein zweites Entwicklungszentrum in einem anderen Land, wie zum Beispiel in China, neben diesem Team in der Zentrale noch aufzubauen. Was sind dann die Hindernisse?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herablassend, aber Egos stehen dem sehr häufig im Weg. Ich bin ja Produktionstechniker und ich erlaube mir jetzt mal einfach auf die Konstrukteure ein bisschen einzuprügeln. Das sind Menschen, die sehr viel Freude an ihrer Arbeit und den Erzeugnissen ihrer Arbeit haben und die da sehr emotional drauf reagieren. Und Emotionalität bedeutet eben auch Sorge, dass man etwas verliert. Das Gefühl, die Furcht. Und die Furcht, diese Emotion ist ein Problem, weil man Argumente nicht nutzen kann, um Gefühle zu verändern. Und insofern ist also diese emotionale Hürde eine sehr, sehr wesentliche, die eben auch eine der Emotionalität angemessene Behandlung erfordert. Und eine Zentrale, die als Organisationseinheit arbeitet, die denkt in Rationalität, in Argumenten. Und dann gibt es Menschen, die haben da Hemmungen oder Sorgen und das passt einfach nicht zusammen. Und darin sehe ich die Hauptschwierigkeit, sich bewusst zu machen, dass das Reaktionsmuster und die Ursache der Problematik häufig einfach nicht zusammenpassen. Und wenn man das geschafft hat, dann wird es einfacher. Aber es wird immer sehr spezifisch, weil es sich halt um Menschen handelt und nicht um Prinzipien. Da sind einzelne Menschen am Werk und die haben Probleme irgendwelcher Art und denen muss man halt durchaus individuell begegnen. Wenn das mal als Haltung durchdringt, dann wird es sehr viel leichter. Und das erlaubt dann auch insgesamt, glaube ich, eine wesentlich angemessenere Reaktion, nämlich nicht mehr Schema F und reine Rationalität, sondern Offenheit für Reaktionen auf das, was man beobachtet. So abstrakt würde ich es mal versuchen zu beantworten.
Und ich möchte noch etwas hinzufügen,
bitte.
Wenn wir fertig sind. Ja. Also für uns war das so, das Produkt haben wir in China entwickelt. Deswegen war diese, sage ich mal, diese Haltung aus dem Headquarter gar nicht da. Das ist, denke ich mal, so, wenn wir ein Produkt in China entwickeln, für den chinesischen Markt, aber dann auch für den größeren Markt, dann treffen wir diese Probleme gar nicht, jetzt in meinem Beispiel. Deswegen war das für die Entwicklung im Headquarter kein Problem, uns wirklich zu unterstützen und einfach zuzuarbeiten. Ich denke mal, natürlich, wenn man ein Produkt, was man in Deutschland oder in Europa entwickelt hat und dann in China verlagert vor mehreren Jahren und dann hier weiterentwickelt, dann ist es natürlich so, wie Herr Mittendorf das geschildert hat, dass man dann diese Schwierigkeiten hat, dass die Konstrukteure das nicht abgeben wollen, diese Power, das Produkt. Und wie gesagt nochmal, von unserer Seite her aus ist es deutlich einfach, weil wir eigentlich die treibende Kraft waren, um das Produkt zu platzieren und weiterzuentwickeln.
Ja, ich finde beide Kommentare von Ihnen sehr, sehr interessant. Zurück an Herrn Mittendorfs Kommentar, was Sie gesagt haben. Was kann man in der Situation tun? Spielen Sie dann eher eine Therapeut, Psychotherapeut in der Situation oder was kann man da konkret angehen?
Also eine therapeutische Haltung ist toxisch. Weil jemanden gegen seinen Willen zu therapieren überhaupt keine Erfolgsaussicht hat. Man muss sich dieser Sache bewusst werden und kann natürlich trotzdem nicht auf die Argumente verzichten. Da ist eine Herausforderung. Das ist eine Problemstellung, die man nicht schadfrei ignorieren kann. Und die muss man einfach erstmal darstellen. Und wenn man das zu generisch macht und sagt, ja, wir müssen auf den chinesischen Markt, weil alle machen das, oder dann geht's uns besser. Das berührt nicht. Das entwickelt keine Sogkraft für jemanden, der skeptisch und ablehnend ist. Wenn die reine Argumentationsbasis völlig unstrittig überzeugend wäre, dann ist es einfach. Legen Sie die Zahlen offen, legen Sie die Argumente offen und alle folgen diesem Argument. Das ist aber selten der Fall. Meistens muss man eben auch nochmal diese Herausforderung mit einem bisschen Charisma transportieren und erklären, warum man dahin will und was das für einen Vorteil bringt und warum es eben in diesem Fall ein Innovations- und Entwicklungszentrum auch dort vor Ort braucht, weil das eben verschiedene Effekte hat. Und wenn man die richtig genug erklärt und sich Mühe gibt beim Erklären, auch diese emotionalen Aspekte darzustellen, und zwar für beide Seiten, also auch den Benefit, den das für die anderen bringt, mal sich reinzuversetzen in die Situation eines chinesischen Kunden oder eines asiatischen Abnehmers, dann wird es wesentlich leichter, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist einfach der Punkt. Überzeugungsarbeit. Überreden hilft nicht und die reinen Argumente auf der Sachebene sind leider auch nicht tragfähig genug.
Verstehe. Also Überzeugung stimme ich voll zu. Und zusätzlich möchte ich ergänzen, dass eigentlich noch Erfolge auch wichtig ist, dass man da konkrete Erfolge vorweisen kann, um dann die Überzeugungsarbeit noch zu intensivieren. Aber bevor man Erfolg feiern kann, muss man erstmal die Frage stellen, wie kann man diesen Erfolg erzielen? Sie haben im Vorfeld gesagt, ein deutsches Produkt zu vereinfachen. Es gibt ja diese zwei Ansätze, entweder ein vorhandenes Produkt zu vereinfachen oder zu abzuwandeln oder komplett neues Design zu machen, also quasi Greenfield Approach. Herr Mittendorf und auch gerne auch andere Experten, was ist da aus Ihrer Erfahrung der empfehlenswerte Vorgang?
Ich glaube, wir werden da alle einig sein, dass der Greenfield-Ansatz letztlich erfolgsversprechender sein dürfte. Zumindest ist das meine Erfahrung und Beobachtung. Der Versuch, ein vorhandenes Produkt zu entflechten, kann einen ersten Schritt darstellen, aber fast immer, also ich überwiegend erlebe ich dann, dass dann gesagt wird, so okay, aber beim nächsten Mal machen wir es anders.
Ja, und das können wir nochmal mit einem Beispiel von Herrn Clement untermauern. Ich denke auch, ein vorhandenes Produkt zu entflechten, das erzeugt noch zusätzlich diese Abwehrhaltung. Bei Ihnen, Herr Clement, welche innovative Produkte und Projekte haben Sie in China entwickelt? Und ist es für chinesische Markt only oder auch für Weltmarkt?
Also mir vielleicht nochmal erschöpfend zu dem Vorthema, ja, brutale Transparenz hat mir oft geholfen, ja, brutal, weil man die Leute auch dahingehend sehr stark überzeugen muss, ja, da mit offenen Karten zu spielen, und das tut dem Prozess auch sehr gut. Im Sinne von, was haben wir dann für uns gefunden? Letzten Endes, ich komme zurück auf meine Vorredner, wir haben auf unsere Kunden gehört. Ja, wir haben zugehört, was wird gefordert, was wird gewünscht, und haben geschaut, wie wir das bedienen können. Jetzt an einem konkreten Beispiel ging es hier in eine Richtung, nicht eine Entwicklung einer Werkzeugmaschine oder der Anwendung derselben, sondern die Ergänzung im Bereich Logistik. Und zwar möglichst nicht nur EMAG-spezifisch, sondern denkend auf Shopfloor-Ebene oder eben ganzer Fertigungseinheiten. Und das ist dann in einem Stacker-Cell-System geendet, ja, das heute logistisch gesehen zwischen MES, Warehouse Management, der Werkzeugmaschine als Schnittstelle agiert, die, wie ich vorhin erwähnt habe, dieses Digitalisierungsthema aus der Bits-and-Bytes-Welt in Stahl und Eisen übersetzt, ja, also wirklich die Werkzeugmaschine oder jegliche Maschine innerhalb des Produktions Shopfloors zugänglich macht und nicht nur durch den Worker, aber auch automatisiert, also Stichwort AGVs und dergleichen, die ja ohnehin sehr stark auf dem Vormarsch sind, was dann in einem letzten Endes ja eine Produktentwicklung war, mit der wir heute sehr erfolgreich in China zugegen sind und die jetzt auch ihren Weg in die Welt findet, Richtung weiter Osten über den Pazifik, wie auch Richtung Europa, und sich da auch großer Beliebtheit erfreut. Ja. Was jetzt nicht zwingend auf der Agenda unserer Kollegen stand, ja, das war wirklich unabhängig voneinander entwickelt und betrieben. Und da wird schon auch heute anerkennend der Hut gezogen, ja, wie dann die ersten Einheiten dazu in Deutschland dann zum Einsatz kamen. Ja, und die dieser Vorteil, dieser Nutzen, ja, aus einer parallel nicht wettbewerbsmäßigen, aber sich gegenseitig unterstützenden Konstruktion ist, ich sag mal, für jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß, unheimlich wertvoll.
Danke für die Antwort. Und ich habe die letzte Frage, so schnell geht die Zeit, an Michael. In welcher Technologiesektor ist China sehr kompetent und führend und in welchem Bereich lohnt sich, wir haben ein Beispiel eMark jetzt gehört, aber in welchen Bereichen lohnt sich allgemein für deutsche KMU Technologiezentren in China für den Weltmarkt aufzubauen? Dabei bitte ich um eine kurze und übersichtliche Antwort.
Ja, also das ist, China ist mittlerweile in vielen Bereichen führend, möchte dem Westen natürlich zeigen, wo der Hammer hängt und auch unabhängig werden und in vielen Bereichen und der eigenen Nation dienen. Allen voran nenne ich jetzt nochmal die Digitalisierung, Internet of Things, IoT, alles, was vernetzt ist, was aufs Mobiltelefon, auf die App geholt werden kann, wo man QR-Codes scannen kann, was fernbedienen kann. Da ist natürlich ganz besonders viel am Markt verfügbar an Personal, an Dienstleistern, an Technologien, sodass es da sich auf jeden Fall lohnt, wenn man in den Bereich geht, in China ein Produkt für den Weltmarkt zu entwickeln. Und Weltmarkt heißt ja dann auch in dem Zusammenhang ein bisschen Belt and Road Initiative. Und China geht ja auch wie nach Afrika. Also da kann man halt auch mal schauen, wo die Chinesen so hingehen mit ihren Produkten. Und genau, also das zu dem Thema.
Ja, danke schön. Und ich bedanke mich ja auch von meiner Seite aus schon mal bei den Experten und bei den Zuhörern. Leider reicht wie immer die Zeit nicht für eine noch intensivere Diskussion. Und ich gebe das an Peter, Herrn Eisenschmidt weiter für die Verabschiedung. Und ich sage schon mal Tschüss, bis nächstes Mal.
Ja, so viel bleibt für mich auch gar nicht. Sehr interessante Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Shalom. Vielen Dank an die Teilnehmer und natürlich auch an die Besucher. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass Sie gute Erkenntnisse mitnehmen konnten. Wir stehen natürlich weiterhin auch zur Verfügung für Fragen, für weiteren Input. Von unserer Seite kann ich nur sagen, wir werden dieses Format, dieses China-Webinar weiterentwickeln. Wie das genau aussehen wird, da werden wir auf Sie zukommen. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns. Es geht auf jeden Fall weiter. Und insofern bleibt es jetzt für mich hier zu Ihnen zu sagen, einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Und dann hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.